Weltspiegel, Thema.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Der Podcast, der euch mitnimmt in die entlegensten Orte der Welt, der die Dinge einordnet, der Hintergründe liefert, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Dieses Jahr war, in meiner Familie zumindest, das Jahr der Klapptische. So konnten wir dann an Festtagen zusammen sein und doch noch den nötigen Abstand einhalten, eben jeder und jede am eigenen Klapptisch. Wir hatten Glück und keine Corona-Fälle in der Familie. 2020 war aber ein wildes Jahr und oft auch ein trauriges. Wir waren viel allein, haben viele unserer Traditionen über Bord geworfen und auch mal neu erfunden. Manche mussten alles ausfallen lassen oder sich von lieben Menschen für immer verabschieden. Jeder und jede von euch hat sicher so eine Geschichte, hat hier und da verzichtet und wurde eben auch mal erfinderisch. Und diese Folge wollen wir den vielen veränderten Ritualen in diesen schwierigen Zeiten widmen. Viele Menschen in ganz unterschiedlichen Regionen der Welt hatten gute Ideen, damit wir trotz den Einschränkungen sicher miteinander unsere jeweiligen Feiertage feiern können. Und so schauen wir in Regionen mit hohen und mit niedrigen Corona-Zahlen und lassen uns inspirieren. In Neuseeland, Südostasien, in Südamerika und auch den USA. Begleitet uns auf die Reise in unserem Weltspiegel-Podcast Feiertage in Zeiten der Pandemie. Ich bin Fumiko Lipp. Länder in Südostasien kamen bisher zum größten Teil mit viel weniger Fällen davon als wir hier bei uns. Und für diese Region zuständig ist das Studio Singapur. Da lebt und arbeitet unsere Korrespondentin Lena Bodewein. Lena, du hast ja echt ein wirklich multikulturelles Berichtsgebiet. Also schnell zu Beginn, über welche Länder und auch so ein bisschen welche Feste und Traditionen berichtest du denn aus dem Studio Singapur?
Also es sind 14 Länder, es geht von Myanmar, das ist sozusagen unser westlichstes Land, bis rüber zu den Cook Islands im Südpazifik, und da gibt es buddhistische Länder, so wie Myanmar oder Thailand, eben mit den höchsten Feiertagen wie dem Vesak Day, dem Geburtstag von Buddha, oder Indonesien, das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt, da ist natürlich Ramadan das wichtigste Fest, die wichtigsten Feierwochen. Dann sind wir hier in Singapur, da gibt es eigentlich alle Religionen. Wir schauen natürlich auch nach Neuseeland und Australien. Wir sind auf den Philippinen zu Hause, wo Weihnachten total riesig gefeiert wird. Und ansonsten schauen wir natürlich noch nach Vietnam, Kambodscha oder Laos.
Hui, ja, dann lass uns doch mal auf das Jahr zurückschauen. Wie haben denn die Menschen in deinem Berichtsgebiet so ihre verschiedenen Feiertage gefeiert, trotz Beschränkungen, trotz Corona?
Ja, das war wirklich ziemlich interessant, dass man so schon über das Jahr ganz früh schon beobachten konnte, wie die Feiern, die höchsten Feiertage sich so gewandelt haben. Es fing eigentlich an auf Bali. Da ist im März Nyepi, heißt das. Das ist der höchste Feiertag, das ist der Tag der Stille, das Neujahr beginnt dort. Da geht man einen Tag ganz in sich, und vorher gibt es aber große Paraden, die Ogo-Ogo-Paraden. Da schickt der Herr die Hölle und alle Teufel nach Bali, und werden so scheußliche Figuren durch die Straßen getragen, und die werden am Ende dann verbrannt und in die Flüsse und ins Meer geschmissen. Und das wurde schon abgesagt, aber es hörte sich eigentlich nämlich ganz schön super an, wenn wir da mal reinhören wollen.
Okay, das klingt ja eigentlich nach einem richtig großen Fest, also das erste abgesagte Fest in diesem Jahr auf Bali also.
Ja, genau. Und daran anschließend gibt es eigentlich das Omed Omedan Festival, ein Kuss-Festival. Das haben sie dann konsequenterweise auch abgesagt.
Und da habe ich dann schon gedacht.
Ja, auf jeden Fall. Okay, wenn jetzt hier der höchste Feiertag abgesagt oder abgekürzt wird, dann ist da schon einiges im Schwange. Und dann ging es ja weiter. Neuseeland war in dem heftigsten Lockdown überhaupt. Die Leute durften 7 Wochen ihre Häuser kaum verlassen, höchstens mal, um frische Luft zu schnappen und vielleicht noch mal in den Supermarkt. Und man durfte niemanden treffen. Und das war eben im April. Und im April war auch Ostern. Und das hat die Kinder in Neuseeland sehr, sehr beschäftigt. Eine Frage: Was ist mit dem Osterhasen? Darf der Osterhase kommen? Und da hat sich die Premierministerin Jacinda Ardern hingestellt und gesagt:
Yes, you'll be pleased to know that we do consider both the tooth fairy and.
Wir betrachten sowohl die Arbeit der Zahnfee als auch die des Osterhasen als wesentlich. Das versichert die Premierministerin Jacinda Ardern darum. Der Osterhase ist systemrelevant. Aber man kann sich vorstellen, sagt Jacinda Ardern, dass er zu dieser Zeit sehr beschäftigt ist, auch mit seiner eigenen Familie, seinen eigenen Hasen.
Also, und da hat sie dann gesagt, naja, jetzt nicht traurig sein, Kinder, wenn er halt irgendwie doch nicht so gut kommen kann. Es sollten aber alle Menschen und alle Kinder Papier-Ostereier in ihre Fenster hängen, sodass man dann, wenn man spazieren ging, durch seinen Block in seinen 5 Kilometern, die man sich bewegen durfte, mit den Augen Ostereier suchen konnte. Das war so dann das nächste Fest, das eben ganz anders ausfiel, als es sonst so der Fall war. Dann kam Ramadan, also die wichtigsten muslimischen Feierlichkeiten. Und da sind vor allem die Länder hier in meinem Berichtsgebiet Indonesien und Malaysia. Und das war ein richtig heftiger Schlag. Die Länder haben nämlich auch ganz früh dicht gemacht und haben auch gesagt, hier, vor allem Malaysia, wir dürfen uns kaum bewegen, wir dürfen bitte nicht die Bundesländer wechseln, wir dürfen nicht unsere Familien besuchen. Und es gibt immer so eine große Reisewelle zum Ende des Ramadan, wenn sich dann alle treffen und die ganze Familie zusammenkommt. Und das war auch komplett abgesagt. Normalerweise ist das Fastenbrechen jeden Abend nach Sonnenuntergang ein großes Fest. Und da sind Basare aufgebaut, wo man dann alles an Leckereien kauft. Kann. Das ging eben alles dieses Jahr nicht. Und da mussten sich die Leute dann eben auch umstellen und haben das dann online verlegt, online Versand gemacht, online bestellen lassen und dann entsprechend gebacken und gekocht. Das war so dann das nächste Fest, das irgendwie ganz anders ausfiel. Und es gab eben hier in Singapur vor allem oder eben auch in allen anderen buddhistischen Ländern bei uns in der Gegend Vesak Day. Der höchste Feiertag der Buddhisten. Buddhas Geburtstag, Buddhas Erleuchtung wird dort begangen. Wurde auch alles abgesagt. Normalerweise läuft man da um den Tempel herum. 3 Schritte, eine Verbeugung. 3 Schritte, eine Verbeugung. Und das die ganze Nacht durch bis zum Morgen war auch nicht möglich. Das wurde auch alles online gemacht. So, und so ging das dann weiter. Also, und Weihnachten hier, die Advents- oder Weihnachtsgottesdienste werden eben auch alle online stattfinden. Wir werden uns vielleicht mal einen so angucken und das ist es dann.
Lena, wie läuft denn dann so ein großes Fest digital ab? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also vor allem beim Ramadan war es ganz klar zu sehen, weil da halt wirklich Hunderte von Millionen Menschen betroffen waren. Das wurde dann ganz flink auch online verlegt. Das haben die Moscheen schnell entschieden. Da wurde eben auch immer von der Regierung mit den Muslimen Rat gehalten. Und die haben gesagt, gut, dann machen wir halt Online-Gebete. Und zu den entsprechenden Tageszeiten wurde dann eben online auch geschaltet und der Imam hat online vorgebetet und die anderen sollten dann eben zu Hause bleiben und dort nachbeten. Und wichtig war dann eben auch zu sagen, unsere Religion lehrt, dass es wichtiger ist, jemanden zu schützen, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen, als jetzt wirklich zu den Gebeten in die Moschee zu laufen. Wenn wir dadurch andere Menschen gefährden, ist das nicht gottgefällig. Also war das für viele Leute dann okay, auch zu sagen, gut, dann machen wir eben all das, das Fastenbrechen, nicht so in der großen Runde, wie wir das sonst gewohnt sind, sondern allein oder in der kleinen Runde dann zu Hause. Ist natürlich ein bisschen schwierig, gerade so in den ländlicheren Gebieten mit den Online-Verbindungen, aber die meisten Leute haben tatsächlich gute Handyverträge und konnten sich dann da so zuschalten. Da ist Indonesien wirklich auch sehr weit vorne.
Wie fanden das denn die Menschen, dass sie dann da sich eben nicht persönlich sehen konnten, sondern eben nur online, vielleicht übers Handy mit dem Imam auch beten durften?
Das ist schon hart gewesen für viele und sagen, es ist wirklich das einsamste Jahr in meinem Leben und ich hoffe jetzt wirklich, dass mein Gott mich da durchbringt, haben auch viele gesagt und haben gesagt, gut, wenn das aber jetzt gottgefällig ist, dann machen wir das so, machen wir das genauso mit und hoffen halt, dass es besser wird. In vielen Gegenden Indonesiens hat das auch funktioniert, auch in Malaysia, aber in Jakarta sieht es immer noch, naja, schon verhältnismäßig stark aus mit den Fällen. Da ist es aber eben dann auch so, muslimische gute Werke heißen dann eben auch den anderen helfen. Da organisieren sich dann auch viele Leute über WhatsApp oder sonstige Social Media, um den anderen zu helfen, den Leuten, die weniger Geld haben, eben etwas zu essen vorbeizubringen oder auch Desinfektionsmittel zu spenden oder Masken zu spenden. Das sind dann eben auch alles gute Werke. Da sagen sie, okay, ich bin zwar alleine, aber damit kann ich wenigstens anderen helfen, denen es noch schlechter geht.
Lena, du lebst ja in Singapur. Wie verbringst du denn da deine Feiertage?
Es ist ja hier so meistens so 33 Grad und ziemlich heiß dementsprechend. Wir haben einen Plastikklapptannenbaum, den haben wir aufgeklappt und haben da irgendwie die ganzen mitbringselnden Souvenirs aus unseren ganzen Berichtsländern drangehängt. Kiwis aus Neuseeland und rote große Bälle aus Myanmar. Und eine gelbe Gummiente aus Thailand sozusagen als Zeichen dieser Protestbewegung gegen den König und die jetzige Regierung. Das ist ganz wichtig. Wir haben einmal einen Glühwein-Nachmittag gemacht. Da musste die Klimaanlage hart arbeiten, damit sich das ein bisschen kalt anfühlt. Aber vor allem unser Sohn, unser 9-jähriger Sohn, ist ein großer Weihnachtsspießer. Der hat auch darauf bestanden, dass der Baum früh steht und dass wir Girlanden aufhängen. Und wir haben einen Plastikvogel, der singt immer ein scheußlich klapperndes, lautes Weihnachtslied und verschönert uns die Zeit hier Weihnachten in den Tropen.
Was war denn so eure kreativste Lösung, um irgendwie trotz Beschränkungen, ihr habt ja auch Beschränkungen in Singapur, in so einer Gemeinschaft zu feiern? Ist das möglich? Du hast schon erzählt von den Weihnachtsgottesdiensten in der Adventszeit, die quasi ja auch nur online stattfinden. Aber hattet ihr einen guten Einfall? Habt ihr euch irgendwie trotzdem gemeinsam zusammengeschaltet?
Ach, das war einfach zu meinem Geburtstag. Es war halt mitten im Lockdown, als wir niemanden sehen konnten. Habe ich dann aber einfach von morgens bis abends die Geburtstagskette gemacht, weil ich eben auch durch diese Reisen, durch diesen Job hier jetzt Bekannte und Freunde von Neuseeland, mit der Frau habe ich als Erste geskypt und gezoomt, bis halt Deutschland und die USA, in New York war ich vorher Korrespondentin, da Bekannte habe. Sodass ich dann wirklich von ganz, ganz, ganz früh bis ganz, ganz, ganz spät Geburtstag online feiern konnte und am Ende, am nächsten Tag ziemlich geschreddert aussah. Aber das hat dann eben auch Vorteile. Dann kann man den einen wirklich von Christchurch bis Los Angeles besuchen.
Das klingt doch nach einem positiven Ausblick. Lass uns doch mal ins nächste Jahr gucken. Worauf freust du dich denn?
Oh, große, große Bewegungen gibt es hier. Singapur ist ja relativ krass in seinen Auflagen und wir dürfen halt seit dem großen Lockdown, seit der zu Ende ist, als wir niemanden treffen durften, seit Juni dürfen wir 5 Menschen treffen. Und das wird auch streng beachtet. Also ganz knallharte Singapurer petzen auch gerne, wenn man doch mehrere Leute trifft. Und da sind auch schon Leute hier ausgewiesen worden. Da gab es Veranstaltungen, da haben die Leute sich vielleicht zu 7 getroffen oder 7 Leute zu sich eingeladen. Und das haben andere gesehen und das fotografiert. Und das wurde dann gemeldet und dann hieß das für die entsprechende Familie auf Wiedersehen. Also halten wir uns wirklich strikt an die 5-Leute-Regel. Aber ab Ende dieses Jahres dürfen wir 8 Menschen treffen. Das wird totaler sozialer Overkill, glaube ich. Nein, aber dann kann man schon wieder ein bisschen mehr normaleres Leben finden. Wir haben Freunde, die haben 4 Kinder. Die können natürlich noch nicht mal alleine essen gehen als Familie, weil sie einfach schon ein Kind zu viel sind. Das geht dann nicht.
Das heißt, wirklich jedes kleine Kind zählt. Nicht erwachsene 5 Personen, sondern jeder Mensch, nein, egal welchen Alters.
Genau, der eine ist eigentlich erst 5 Monate alt, aber der zählt schon und darum können sie eben nicht zusammen ins Restaurant gehen. Da gibt es so einige Regelungen, wo man echt den Kopf schüttelt. Andere Freunde von uns haben in Australien ihre Tochter gerade verheiratet. Da gab es auch die Regelung, es dürfen 10 Paare tanzen, aber es müssen immer dieselben 10 Paare sein. Die müssen vorher quasi feststehen. Es darf nicht durchgewechselt werden, sondern immer diese 10 Paare nur sind erlaubt. Aber man arrangiert sich halt damit. Und da ist irgendwie auch die Singapurer Regierung ganz klar und ganz deutlich in ihren Ansagen. Diese 8 Leute, diese Regelung wird für mindestens 1 Jahr bestehen. Da ist ja jetzt nicht so viel Aussicht darauf, hey, wir können bald wieder wilde Partys feiern, sondern okay, halt 8 Leute fürs nächste Jahr. Okay, stellen wir uns drauf ein. Vielleicht, das probieren Sie jetzt mal, wird es mit den Impfungen wieder dazu kommen, dass wir Konzerte besuchen dürfen. Es gab so einen Testlauf, dass man sich vor dem Konzertbesuch impfen lassen sollte. Das war jetzt so geplant für den Januar. Mal gucken, ob das so wirklich gehen wird. Und hier gehen halt die Minister und der Premierminister auch mit gutem Beispiel voran und wollen sich dann direkt als Erste impfen lassen. Vorgestern ist das erste Flugzeug mit Impfstoff angekommen. Aber wie gesagt, Singapur ist sehr strikt. Die halten das bestimmt 1 Jahr lang durch. Wie versprochen, 8 Leute nur treffen und das ist es.
Immerhin 3 mehr als in diesem Jahr. Das ist doch ein kleiner Lichtblick, wenn du ins nächste Jahr guckst.
Genau.
Dann sage ich danke, Lena Bodewein, unsere ARD-Korrespondentin in Singapur.
Gerne.
Springen wir von Südostasien nach Südamerika zu einigen Hotspots der Pandemie. In der Region hat es ja vor allem Brasilien hart getroffen. Die Neuinfektionen pro Woche sind aktuell etwa doppelt so hoch wie bei uns in Deutschland. Aber auch da wird gerade Weihnachten gefeiert. Die Mehrheit der Bevölkerung ist in Brasilien katholisch, so 65% laut dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und im ARD-Studio für Südamerika, da sitzt Anne Herberg in Buenos Aires. Anne, wie verbringen denn die Menschen da ihre Feiertage, also jetzt Weihnachten und auch Silvester, so vielleicht auch im Unterschied zu dem normalen Weihnachten und Silvester, wie ist es denn in Zeiten mit Corona?
Naja, Brasilien ist ja schon so ein Völkchen, das sehr gerne feiert und da auch einen großen Spaß dran hat. Gerne laut mitreißen mit vielen Leuten, gerne mit Live-Musik und gerne auf der Straße. Und das ist dieses Jahr, ja, durchwachsen. Es ist nicht so, dass überhaupt nicht gefeiert wird. Also meine Leute in Rio haben mir gesagt, es ist gar nicht so der große Unterschied zwischen den Vorjahren. Die Leute nehmen die Pandemie teilweise nicht ernst. Man hat an manchen Stränden, obwohl eigentlich es dort verboten ist zu sein, doch auch wieder Partys. Da wird Samba-Musik gespielt, da sitzen die Leute zusammen, trinken ihr Bierchen. Manche haben sich den Mundschutz noch so ein bisschen unter das Kinn geklemmt, aber viele haben überhaupt keinen auf. Also es wird nicht überall ernst genommen. Andere sehr wohl, die sagen, okay, wir treffen uns nur mit den Leuten, mit denen wir sowieso zusammen sind, also nur im kleinen, engen Kreis. Wenn wir uns drinnen treffen, dann Fenster auf, aber normalerweise ist man sowieso draußen auf der Straße und wir versuchen uns da zu schützen.
Ja, bei euch ist gerade Sommer. Inwieweit ist das denn auch eine Verbesserung oder eine Hilfe gerade?
Naja, es ist natürlich so, dass die Leute hier einfach draußen sind. Das ist grundsätzlich in Brasilien das ganze Jahr lang warm. Also wenn man da den kältesten Monat Juni nimmt, kann das Thermometer mal auf 21 Grad runtergehen. Da ziehen die sich dann schon Mützen und Schals an und fangen an zu frieren und finden das ganz großartig winterlich. Da muss man manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn man aus Deutschland kommt. Aber grundsätzlich spielt das Leben dort sich auf der Straße ab. Und das ist natürlich auch ein Vorteil. Auf der anderen Seite muss man sagen, gerade in Städten wie Rio lebt man oft sehr eng aneinander. Es gibt dort ja an den Hügeln auch die Favelas, Armenvierteln, in denen teilweise wirklich die Häuser übereinander gestapelt sind. Es nur ganz enge Gänge gibt, auch wirklich kein richtiger Luftzug durchgeht. Das sind natürlich auch Orte gewesen, an denen sich das Virus am meisten ausbreitet und auch ein einfaches Spiel hat. Es fehlt dort manchmal an Wasser, es fehlt an Hygienebedingungen. Man fragt sich natürlich manchmal, warum werden dann bestimmte Protokolle oder Hygienebedingungen manchmal nicht anders umgesetzt? Aber man muss auch sehen, Brasilien hat einen Präsident, der von Anfang an zu den Corona-Leugnern eigentlich gehörte, der gesagt hat, ja, das ist doch nur ein kleines Grippchen, wir müssen hier keinen Lockdown machen, das ist eine totale Übertreibung. Der sogar Gouverneure von Bundesstaaten, die gesagt haben, nee, wir sehen das anders, wir machen einen Lockdown, angegangen ist, gesagt hat, nee, Rolle rückwärts, wir machen hier alles wieder auf. Der selber sich zwar infiziert hat, aber dann gesagt hat, guck, bei mir war das ja gar nicht so schlimm. Der sagt, ich lasse mich nicht impfen. Der sich auf Fotos ständig auch wieder ohne Mundschutz zeigt. Gestern kam erst wieder was durch die sozialen Medien. Da stand er am Strand, hatte ein kleines Kind auf dem Arm, hat das gebusselt. Sein Gesundheitsminister, da ging neulich ein Video viral, war irgendwie auf einer Party. Da haben sich dann alle, haben sich so an den Schultern gepackt und sind da durchs Wohnzimmer geschunkelt zu Country Music. Also wenn solche Bilder auch von den Autoritäten von oberster Stelle ständig geschickt werden, dann ist das natürlich auch ein fatales Signal an die Leute. Gut, von oben wird das nicht ernst genommen, warum soll ich das ernst nehmen?
Das erklärt natürlich, was du erzählst, auch warum die Zahlen in Brasilien gerade so hoch sind. Gibt es denn andere Rituale oder vielleicht Traditionen, die auch abgespeckt gerade stattfinden können und vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung geben?
Es gibt eine ganz tief verwurzelte Tradition in Brasilien, die man vor allem in den Stränden von Rio immer wieder sieht, zu Silvester. Und zwar kleiden sich die Menschen ganz in Weiß und bringen Opfergaben zum Meer für Iemanjá. Iemanjá, das ist die Meeresgöttin, das ist die Mutter aller Orixás. Orixás, das sind die Gottheiten aus der Candomblé- und Umbanda-Religion. Das sind Synkretismen im Grunde. Da haben sich Traditionen afrikanischer Religion und katholischer Religion vermischt. Iemanjá zu Ehren werden Blumen ins Wasser gelegt, werden Zettel mit Wünschen ins Wasser gelegt, werden Kerzen angezündet und da gibt es immer große Zeremonien am Strand.
Und das wird es natürlich dieses Jahr in der Art nicht geben können, aber es gibt Alternativen. Also die Candomblé- und Umbanda-Gemeinden haben ausgemacht, dass ihre Anhänger ihre Wünsche auf Zettel schreiben können. Die werden dann alle in ein großes Holzboot gelegt und dieses Holzboot wird dann von einem reduzierten Trupp zum Strand getragen und eben doch aufs Wasser entlassen. Und das ist ganz arg wichtig, weil auf diesen Zetteln, da stehen Wünsche, da stehen Erwartungen, da stehen auch Sachen drauf, die man einfach von sich wegspülen möchte. Also wenn man sagt, okay, alles, was schlecht war im letzten Jahr, bitte Wellen, nehmt es mit und bringt mir Hoffnung. Und ich glaube, gerade im Jahr 2020 zum Jahreswechsel 21 ist das unheimlich wichtig, dass dieser Brauch eben auch trotz Corona stattfinden kann.
Wie ist es denn bei dir in Argentinien, also bei dir zu Hause, du lebst ja in Buenos Aires, finden da denn noch so gemeinsame Feiern statt?
Ja, Argentinien kommt eigentlich gerade aus einem ewig langen Lockdown. Also wir hatten 9 Monate Lockdown. Mit Beginn des Sommers, so im November, wurde das gelockert und es geht so ein richtiges Aufatmen durch die Stadt, hat man das Gefühl. Also parallel dazu, dass hier der Frühling angefangen hat, die lilafarbenen Jacaranda-Bäume angefangen haben zu blühen, die weißen Jasminbüsche angefangen haben zu blühen und dieser ganze Duft sich so in der Stadt ausgebreitet hat, hat man auch das Gefühl, die Leute haben so gesagt, oh, endlich wieder raus, die Cafés haben sich gefüllt, Straßen wurden abgesperrt, damit sich die Leute auch draußen viel mehr treffen können. Und es ist mittlerweile auch wieder erlaubt, sich im kleinen Kreis zu treffen und auch im kleinen Kreis zu feiern. Also Richtwert 10 Leute mit der Empfehlung, bitte macht das draußen. Das würde man aber bei den Temperaturen, die wir hier gerade haben, also um die 30 Grad, sowieso machen. Und von dem her ist gar nicht so ein großer Unterschied zu spüren. Die Leute machen in diesen Feiertagen, was sie eigentlich sowieso jedes Wochenende machen, aber jetzt eben dieses Jahr ganz wenig machen konnten, nämlich ein Asado. Das ist diese typisch argentinische Grilltradition, bei der bergeweise Fleisch auf den Grillrost gehievt werden. Mittlerweile landen auch immer mal wieder mehr Gemüsestücke drauf, tatsächlich. Ja, und man sitzt einfach zusammen. Das Wichtigste dieses Jahr, das sagen mir alle, ist einfach, dass wir wieder zusammen sein können, dass man irgendwie zumindest mit der Familie sich trifft. Dann wird eben um 12 angestoßen und man sitzt zusammen. Wer kann, fährt raus in die Natur, fährt raus an den Strand, fährt raus an den Fluss, fährt raus aufs Land. Alle Häuser im Grün rund um Buenos Aires sind komplett ausgebucht, weil alle versuchen, mit ihrer Familie einfach ein paar Tage jetzt in der Natur zusammen zu sein und dort zu verbringen.
Das klingt so, als hätte sich der harte Lockdown gelohnt und ihr habt wieder ein bisschen Freiheit bekommen zum Ende dieses Jahres. Was hast du denn sonst aber im täglichen Leben noch für positive Entwicklungen beobachtet?
Ich muss einen Einwand machen. Lockdown gelohnt, ist so die Frage. In Argentinien gehört trotzdem zu den 10 am meisten betroffenen Ländern von der Pandemie. Ich glaube, die Leute sind irgendwann einfach müde geworden von dem langen Lockdown. Es gab auch hier die Problematik, dass viele Leute in der Informalität arbeiten, einfach raus mussten, um überhaupt an Geld zu kommen, überhaupt sich Essen besorgen zu können. Es gibt hier sehr, sehr große Armut. Es gibt hier eine sehr große Krise. Das macht sich natürlich auch alles bemerkbar in diesen Tagen. Also es ist alles hier weniger Prunk, weniger Konsum als in anderen Jahren. Positiv ist, wenn ich das hier beobachte bei den Argentiniern, dass man irgendwie trotzdem versucht zu sagen, okay, wir machen das Beste draus. Und manchmal begegnet man der Situation dann einfach mit einer Prise Galgenhumor. Also statt großartigen Weihnachtsschmuck sehe ich in den Straßen hier ganz oft so ein bisschen ironische Nachrichten. Zum Beispiel, ja, tschüss, 2020, hau endlich ab, wir haben genug, Gott sei Dank gehst du endlich. Es wurde ein Wein zum Jahreswechsel rausgebracht mit einem sehr populären Fluch drauf. Der hieß dann 2020 und dann kam dieser Fluch, den ich jetzt nicht übersetze, aber er ist ziemlich heftig und sehr argentinisch. Also man schmeißt dieses 2020 wirklich richtig gehend raus. Es finden dazu ganz viele Abschlussfeste, natürlich alles im Freien statt. Und das gab es früher eigentlich in Buenos Aires so gar nicht. Also tausende von Kindergeburtstagen in Parks, tausende von Büroabschlusspartys in Parks, alle treffen sich draußen. Die Fitnessstudios liegen im Park, machen Yoga, dazwischen turnen die Kinder umher, dazwischen macht jemand Krafttraining. Also alles hat sich so total nach draußen verlegt und mein Wunsch für 2021 wäre und auch für die Jahre danach, dass das so bleibt. Denn das tut der Stadt unheimlich gut, da kommt es zu anderen Begegnungen, die Leute sind irgendwie lockerer und das ist eine ganz schöne Entwicklung in Buenos Aires.
Danke, Anne Herberg, nach Buenos Aires in die Stadt, die gerade ihren öffentlichen Raum wieder neu entdeckt.
Ja, gerne.
Parks und Plätze sind in einer anderen Metropole eigentlich auch voller Leben, in New York City. Im Sommer, da gibt es ein öffentliches Kulturprogramm in vielen Stadtparks mit Freiluftkino und Konzerten. Und in der Winterzeit kann man dort zum Beispiel Schlittschuh laufen. Normalerweise. Dann hat die Pandemie New York hart erwischt. Peter Mücke ist unser Korrespondent in New York City. Peter, wie lebt sich's denn gerade in einer Stadt, die sonst zur Weihnachtszeit und auch zu Silvester wegen all der Touris aus allen Nähten platzt?
Ja, es ist schon sehr anders, dieses Weihnachten hier. Du hattest es gesagt, es gibt keine Touristen. Es kommt ja niemand rein ins Land, außer mit einer Sondergenehmigung. Entsprechend leer ist alles. Das hat alles eine Menge Vor- und Nachteile. Natürlich ist das hier eine ganz andere Stimmung als zu einem normalen Weihnachten, als das hier beispielsweise letztes Jahr noch war. Aber man hat auch die Möglichkeit, wenn man in Manhattan diese geschmückten Schaufenster, für die ja New York auch sehr berühmt ist, an den großen Kaufhäusern sehen will, dann hat man eine Menge Platz in diesem Jahr, sich die in Ruhe anzugucken. Und das machen auch eine Menge Leute, etwa eine Gruppe von Krankenschwestern, die wir vor dem Kaufhaus Macy's getroffen haben.
It brings back something that's so simple and so joyful that has been missing all year. So it kind of inspires you to like go out and shop and spend some money and give back to the city, you know, to keep things going.
Also es ist ein bisschen das New York, wie man es erwartet, zur Weihnachtszeit. Und das ist ein sehr amerikanischer Ansatz, dann zu sagen, das inspiriert einen, Geld auszugeben. Das kann man vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Aber diese Krankenschwestern fühlen sich inspiriert dadurch, Geld auszugeben und ein bisschen die Wirtschaft anzukurbeln, was auch bitter nötig ist. Denn New York ist pleite. Die Stadt hat ein Riesendefizit und weiß nicht, wie es weitergehen soll. 1 Million Leute haben ihren Job verloren. 2 Millionen New Yorker, das ist jeder Vierte, ist auf Suppenküchen angewiesen. Also die Stimmung ist nicht gerade weihnachtlich.
Wie waren denn so die Feiertage dieses Jahr? Ich meine, Thanksgiving war ja schon sehr groß und ist immer sehr groß in den USA. Chanukka ging eben erst zu Ende, jetzt dann Weihnachten. Wurde denn gefeiert und wenn ja, wie?
Ja, es wurde ordentlich gefeiert, leider muss man sagen. Eigentlich haben alle Experten gewarnt und haben gesagt, Leute, bleibt Thanksgiving zu Hause, trefft nicht eure Familie, reist nicht durch das ganze Land und besucht Leute, sondern feiert einmal für euch und im nächsten Jahr dann wieder richtig. Dran gehalten hat sich kaum jemand, die Flughäfen waren voll wie immer, die Leute sind durchs Land gejettet, haben ihre Familie besucht. Thanksgiving ist höher als der höchste Feiertag in den USA, wahrscheinlich wichtiger als Weihnachten, können wir uns in Deutschland nicht so richtig vorstellen. Ist vielleicht so ein bisschen wie Weihnachten und Ostern zusammen für uns Deutsche. Da haben sich also die Amerikaner nicht dran gehalten und die große Befürchtung ist, und das sehen wir jetzt eben auch schon, dass das eine neue Welle von Corona-Infektionen verursacht hat. Die Zahlen steigen wieder dramatisch an. Die Krankenhäuser sind so voll wie zuletzt im Mai. Das weckt böse Erinnerungen. Chanukka ist gerade zu Ende gegangen, in der Tat das Lichterfest. Das befürchtet man auch, dass das die zweite Welle sein wird, die sich oben auftürmt und dann jetzt Weihnachten. Da werden wir sehen dann im Januar, was das für Auswirkungen hat. Fauci, der Chefimmunologe des Weißen Hauses, den wir alle kennen aus den Pressekonferenzen, der sagt schon, es kommen ganz dunkle Zeiten Mitte Januar auf uns zu hier in den USA und ganz besonders in New York.
Das heißt, die Auswirkungen der Feiertage dieses Jahr in den USA und vor allem auch in New York sind hart und was du erzählst, klingt ja nicht sehr ermutigend. Wie hat denn die Pandemie das Leben der New Yorker verändert? Sind die vielleicht irgendwie auch näher zusammengerückt? Hast du vielleicht irgendeinen Lichtblick zu erzählen?
Es hat natürlich alles verändert, das ist ganz klar. Wenn irgendwie jeder achte New Yorker seinen Job verliert, 1 Million Leute, wenn jeder vierte New Yorker auf Hilfe angewiesen ist, dass er überhaupt was zu essen hat, das muss man sich mal überlegen. 2 Millionen Menschen, die Suppenküchen, die Lebensmittelhilfen brauchen, sonst würden sie nicht über die Runden kommen. Viele Menschen haben ihre Wohnung verloren, weil sie sich einfach diese astronomischen Mieten, die hier verlangt werden, gar nicht leisten können, sobald man den Job verloren hat. Sowas wie Arbeitslosenunterstützung gibt es für viele nicht, gerade für diese vielen Menschen, die hier illegal beschäftigt sind. Die brauchen gar nicht zum Amt zu gehen und das bisschen, was man dann bekommt, reicht auch kaum für die Miete. Der Staat hat hier eine ganz andere Rolle in den USA als in Deutschland. Da gibt es eben nicht sowas wie Hartz IV, mit dem man eine Zeit lang ganz gut über die Runden kommen kann oder einigermaßen über die Runden kommen kann. Hier landet man sofort auf der Straße, was auch vielen Menschen passiert ist. Und dann ist man eben darauf angewiesen, dass die Community ein bisschen hilft. Und das ist eben auch etwas anders als bei uns. Und eben auch ganz schön zu sehen, dass man sich in der Nachbarschaft hilft, dass es immer wieder Sammelaktionen gibt für verschiedene Gruppen, für Menschen, die es notwendig haben. Kleinere Aktionen, wie dass ein Kühlschrank auf der Straße aufgestellt wird, in dem man Essen legen kann für die Menschen, die es brauchen, die es dann eben auch rausholen können. Das sind so Dinge, die wir aus Deutschland nicht kennen, weil wir eben in Deutschland gewohnt sind, dass sich der Staat um das meiste kümmert. Das tut er hier nicht. Die schöne Kehrseite ist eben, dass es diesen Geist, diesen Spirit gibt, sich hier gegenseitig zu helfen und die schiere Notwendigkeit, dass man sich gar nicht lange auf staatliche Hilfe verlassen kann. kann, die es ja gar nicht gibt, sondern man muss sehen, wie man hier selber weiterkommt, wie man Geld verdient, wie man möglicherweise sich ein kleines Business überlegt. Wir haben jemanden getroffen, beispielsweise eine Frau, die arbeitslos geworden ist, die mit ihrem Auto Sperrmüll einsammelt und den Leuten nach Hause bringt und sich so ein paar Dollar dazu verdient. Also dieser Geist, sich irgendwas auszudenken, irgendwie über die Runden zu kommen, der ist hier schon ein anderer, als wir das aus Deutschland kennen.
Was würdest du dir denn für 2021 wünschen fürs nächste Jahr?
Ich würde mir wünschen, dass man die Sache ein bisschen ernster nimmt, als man das hier im Frühjahr getan hat, als diese Pandemie hier losging. Und wir haben die ganze Zeit hier gelebt, meine Familie und ich, auch in dieser schlimmen Phase, als 800 Menschen am Tag hier gestorben sind. Man hat das hier vom Tag 1 an unterschätzt. Ich habe noch in den Ohren und habe da auch Stücke zugemacht, wie man im März hier sich noch drüber lustig gemacht hat, über dieses Virus, was da aus China kommt, als ein Gouverneur Cuomo, der ja auch in Deutschland als Heilsbringer gefeiert wurde, zum Teil in den Medien, solche Sätze gesagt hat wie: Entschuldigen Sie unsere New Yorker Arroganz, aber wir haben das beste Gesundheitssystem auf dem Planeten. Ein paar Wochen später haben wir dann gesehen, dass sich die Leichen buchstäblich gestapelt haben. Da standen in zweier Reihen die Kühl-LKW vor den Krankenhäusern, um die Leichen überhaupt einzusammeln. 25.000 Menschen mindestens sind hier bisher gestorben. Ich würde mir wünschen, dass man die Sache ein bisschen ernster nimmt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich ärgert das, wie manche Leute hier an den Feiertagen mit dieser Pandemie umgehen, dass sie eben doch durch die Gegend reisen, dass man sich eben doch trifft, dass es eben doch Feiern gibt. Das ist ein bisschen schade, dass man so wenig gelernt hat. Und da würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen schlauer wird im kommenden Jahr und dass sich dann natürlich, darauf hoffen wir alle, mit diesen Impfungen, die wir dann hoffentlich auch irgendwann bekommen werden, Mitte kommenden Jahres, dass sich dann die Lage ein bisschen entspannen wird.
Danke, Peter Mücke, unser ARD-Korrespondent in New York City.
Gerne.
Egal, wo wir heute in der Welt hingeschaut haben, Corona dominiert unsere Leben. Es sind also oft die kleinen Momente, die kleinen Freuden, die uns gut durch diese harte Zeit bringen. Überall auf der Welt haben sich Menschen dazu was ausgedacht und ihre Traditionen angepasst. Ich für meinen Teil werde zum Jahreswechsel dieses Jahr mal ein paar Wünsche auf Zettel schreiben und sie vor der Ausgangssperre in einen Fluss werfen. Das habe ich heute aus Brasilien gelernt. Das war der Weltspiegel-Podcast »Feiertage in Zeiten der Pandemie«. Wir haben diese Folge am 23. Dezember aufgezeichnet. Habt ihr Feedback? Wir freuen uns drauf. Fragen und Anregungen gerne per Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Nochmal weltspiegel.digital@ard.de. In der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm. Mein Name ist Fumiko Lipp.